Morgen zusammen. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich mit einem etwas flauen Gefühl. Und nicht, weil sich da irgendjemand die Köpfe einschlägt, sondern deshalb, weil ich merke, die Wehen sind angebrochen. Die Wehen, wie der Herr Jesus uns sagt, bevor er wiederkommt, die Wehen der Drangsal, die jetzt seit Corona meines Erachtens anstehen. Und die Frage ist, bin ich vorbereitet darauf? Bin ich vorbereitet, zu ihm zu gehen? Wenn er wiederkommt. Er hat am Schluss seiner Predigten in Johannes 12 bis 16 hat Jesus gesagt, diese Worte habe ich zu euch gesagt, dass ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, doch ich habe die Welt überwunden. Und bei ihm ist der sicherste Ort, den wir noch auf dieser Erde auch haben können, so wie Benny das in der Einleitung auch gesagt hat. Ich möchte heute ein Zeugnis geben, das Zeugnis des wunderbaren, gütigen Wirken, Handeln Gottes, des Herrn Jesus Christus in meinem Leben seit über 50 Jahren. Nicht mir oder nicht uns, o Herr, nicht uns, steht am Anfang des Psalms 115. Und persönlich kann ich das abwandeln auf mich. Nicht mir, o Herr, nicht mir, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und deiner Treue willen. In dieser Hinsicht möchte ich berichten von dem, wie Gottes Führung in meinem Leben auch ausgesehen hat. Auf der Rückseite eines Buches habe ich vor ein paar Wochen gelesen, im Leben eines Christen zählt es nicht, wie er startet, sondern wie er seinen Lauf vollendet. In meinem Glaubensleben war das wohl sehr entscheidend, wie Gott am Anfang bei mir Weichen gestellt hat, die verantwortlich auch dafür sind, dass ich heute mit meiner Familie hier bin. Die haben sich zum Teil vorgestellt, also meine Kinder, Schwiegerkinder und 9 Enkel sind heute zusammengekommen zu einer Familienfeier. Das wäre nicht gewesen, wenn Gott mir am Anfang nicht seine Gnadenbeweise erzeigt hätte, die sehr groß waren. Ich hörte in den letzten 50 Jahren öfters dieses Wort, ich bin in den Glauben hineingewachsen. Das war die Antwort darauf, wenn ich gefragt habe, wie hast du Jesus Christus kennengelernt? Wann war deine Bekehrung? Was war dir bei deiner Bekehrung das bedeutendste Wort Gottes, das dich überführt hat? Oder wer hat dir geholfen, zu Christus zu finden? Dann kam oft diese Aussage, ich bin in den Glauben hineingewachsen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Man kann in den Glauben hineinwachsen, aber nicht in das Reich Gottes. Nicht in dieses Reich des lieben Sohnes. Dahin wird man rein versetzt. Und zwar von Gott selber, und zwar bei der Wiedergeburt. Da nimmt er einem, das steht in Kolosser 1, Vers 13, und reißt denjenigen, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, aus dem Reich der Finsternis, aus Satans Reich, aus der Sünde des Getrenntseins von Gott heraus und setzt einem in das Reich seines lieben Sohnes und gibt ewiges Leben. Also ich will heute mit der Bekehrung, mit meiner Bekehrung beginnen. Dazu noch eine Info. Ich habe 6 Punkte dazu und die sind aufgelistet auf solchen grünen Zetteln. Die liegen hinten aus. Wer auch Bibelstellen, die ich oft zitiere, nachschlagen will, die stehen einem auch darauf. Da dürft ihr das auch mitnehmen. Meine Bekehrung hat mit einer Entscheidung zu tun. Ich glaube, dass jede Bekehrung mit einer Entscheidung zu tun hat, nämlich sich zu entscheiden, ob man in das Reich des Herrn Jesus Christus kommen will oder nicht. Und das waren bei mir mehrere Entscheidungen, die da im Leben auch notwendig waren. 3 will ich nur herausgreifen. Das erste ist, dass ich Gott angerufen habe. Und das war schon ein Wunder. Das war am 19. Februar 1974 in Tübingen in meinem Studentenzimmer mit Kohleheizung. Abends, als ich sehr verzweifelt war, habe ich als Atheist zu Gott gerufen: Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Ich muss dazu noch eine Vorgeschichte erzählen, ja. Inge und ich haben uns, also Inge ist meine jetzige Frau, wir haben uns in einem Kinderheim kennengelernt. Sie war entschiedene Christin und ich ein netter Marxist. Ja, es gibt auch nicht so nette. Und wir haben uns verliebt ineinander und sind eine Freundschaft eingegangen. Das war für Inge nicht leicht, weil wir haben uns oft gestritten. Jeder wollte den anderen von seinem Standpunkt überzeugen. Und das war für Inge so schwierig, dass sie nach einem Jahr erkannt hat, ich muss weit weg von Manfred, sonst halte ich das nicht mehr aus. Sie hat sich getrennt. Sie ist nach Berlin gegangen in eine christliche Drogenarbeit und ich nach Tübingen, um die Revolution zu machen. Studium war so nebenher. Nach einem Jahr der Trennung hat sie mich besucht. Sie wollte schauen, wie es mir geht. Und sie hat mich in einem nicht so guten Zustand angetroffen. Und die Streitereien gingen sofort wieder los. Und sie ist dann wortlos, hat sie umgedreht und ist mit dem Zug nach Berlin zurückgefahren. Und das war der entscheidende Punkt, dass ich gemerkt habe, da ist ein Mensch, der lebt aus einem Glauben, der Schmerzen in Kauf nimmt, Trennung, um mit Gott zu leben. Das habe ich für meine Ideologie nicht gemacht. Das hat mein Selbstbewusstsein geschwächt und ich habe zu Gott gerufen. Das war die erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die zweite war, beziehungsweise an der Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen für junge Leute und vielleicht auch für nicht so junge Leute. Befreundet euch nie, wenn ihr wiedergeboren seid, mit einem Ungläubigen, mit einem unerretteten Menschen. Weil in 99% der Fälle geht es schief. Und das Allerwichtigste, Gott sagt in seinem Wort, dass das nicht geht. Ein Bruder hat mir mal ein Beispiel gesagt. Was ist leichter, dass du einen Menschen, der, wenn du auf dem Tisch stehst, dass du den Menschen hochziehst, als dass der dich runterzieht? Was ist leichter? Oder noch ein krasseres Beispiel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein fauler Apfel, ich sag sehr krass, einen gesunden Apfel ansteckt? Oder umgekehrt. Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ist es so, dass du von dem Unerretteten geschwächt wirst in deinem Glauben und vielleicht ihn sogar aufgibst. Die zweite Entscheidung bei mir war zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und zwar persönlich zu mir spricht. Und da ist mir das Wort von Jesus hängen geblieben. Das sagt er in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod, vom ewigen Tod, ins Leben hindurchgedrungen, ins ewige Leben. Aber die dritte Entscheidung, die noch notwendig war für die Bekehrung, war die entscheidendste, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und zwar, dass er für meine Sünde gestorben ist. Und Sünde ist immer Trennung von Gott. Und das war bei mir diese Selbstbestimmung. Ich will mein Leben selber in der Hand haben. Selber entscheiden, was wahr ist, was richtig ist. Das war der Stolz in meinem Leben, diese Sünde, für die Jesus sterben musste. Und die Sünden, die daraus folgten, die hat er mir alle vergeben. Und zwar der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Weil sonst wäre es unmöglich, dass er mich in sein Reich, in das ewige Leben mit hineinnimmt. Weil da gibt's keine Sünde. Da gibt's keine Sünden. Wir als Gläubige können hier auf dieser Erde wohl sündigen, aber aus Gottes Sicht sieht er uns als sinnlos an, wenn wir im ewigen Leben sind. Weil er könnte gar keine Gemeinschaft dann mit uns haben. Und so habe ich mich entschieden zu glauben, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist. Und habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Das haben andere bemerkt. Ich kann dafür jetzt kein Datum sagen. Aber andere haben das bemerkt. Ich habe ja dann in einer Wohngemeinschaft mit drei anderen Kommunisten zusammengelebt. Und wir hatten da jeden Montag Selbsterfahrungsgruppe. Und dann fragte mich einer, du, was ist eigentlich mit dir los? Du bist so anders geworden. Dann sagte ich, ja, ich hatte ein metaphysisches Erlebnis. Und dann meinte er, ja, ich kenne den Namen deines metaphysischen Erlebnisses. Das ist Inge. Und auch später, als wir in eine Gemeinde gingen, eine Missionsgemeinde von eine kleine Gemeinde, 30 Leute, von zwei amerikanischen Missionaren gegründet, haben die Leute gemerkt, bei mir ist etwas neu geworden. Paulus sagt im Römer 10, Vers 10, mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Und an meinem Handeln und Reden haben auch die Geschwister in der Gemeinde gemerkt, da ist was Neues. Der zweite Punkt, also das war die Bekehrung, der zweite Punkt ist die Begleitung im Wachstum durch Inge und drei geistliche Väter. Als ich dieses metaphysische Erlebnis hatte, 84, habe ich zu Inge geschrieben nach Berlin, du, ich habe mich bekehrt. Wie kann ich denn Gott jetzt kennenlernen? Und sie hat mir gesagt, nur durch das Lesen der Bibel lernst du Gott kennen. Okay, habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, sporadisch. Und habe ich hier geschrieben, okay, jetzt bin ich wirklich bekehrt, jetzt kannst du kommen nach Tübingen. Und ihr wisst schon, was passiert ist. Sie ist gekommen, nach einem halben Jahr, mit einer Gebetsunterstützung von vielen Christen aus dieser Drogenarbeit, wo sie gearbeitet hat. Ist sie im Sommer 74 nach Tübingen gekommen, hat sofort als Erzieherin eine Stelle im Kindergarten gekriegt und sogar ein Zimmer im Kindergarten mit Kochgelegenheit. Und sie war meine beste Begleiterin am Anfang meines Glaubens. Sie hat mir, wir haben mir abends zusammen waren zum Essen, eine Frage gestellt, die ich sonst in 50 Jahren sehr selten gestellt bekommen habe. Nämlich, was hast du heute in der Bibel gelesen? Ach ja, heute noch nichts. Ja, und gestern? Ach du weißt, da war so ein stressiger Tag. Aber ich mach's noch. Aber auf die Frage, was hast du in der Bibel gelesen, bist du sofort in einem geistlichen Gespräch und kannst geistliche Gemeinschaft erleben. Sonst ist es ja oft nur menschliche Gemeinschaft, die man erlebt. Aber geistliche Gemeinschaft, da geht's um die Beziehung, die wir miteinander mit Gott haben. Und da waren zu der Zeit die Streitereien fast weg. Sondern ich wollte lernen, weil ich habe mich ja in der Bibel nicht ausgekannt. Viele Dinge waren mir wie Bahnhof. Und da war mir Inge eine gute Begleiterin, eine starke Frau. Das nächste, was sie gesagt hat, weißt du, wenn man Christ ist, dann sagt man auch Danke fürs Essen. Bete du. Da wollte ich kein Verschen von früher aufsagen. Und dann habe ich angefangen, frei zu formulieren. So bin ich ins Gebet reingekommen. Und das Dritte war, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir andere Geschwister. Wir wollen voneinander lernen, den Weg mit Jesus zu gehen. Und wir suchen eine Gemeinde. Und dann haben wir diese Gemeinde nach etlichen Wochen gefunden, wo ich überhaupt nicht bleiben wollte, weil da war es so. Familiär so. Da konnte man sich nicht verstecken. Da haben die Leute gefragt, ja, wie stehst du zu Jesus? Und da waren mir die zwei Missionare geistliche Väter, die mich in den neuen Bund hineingeführt haben, die mir erklärt haben, der Himmel, das ist nicht das Ziel. Das ist der Eintritt ins neue Leben, die Bekehrung. Der Himmel wird später mal, wenn du von dieser Erde abtrittst, ja ein Geschenk Gottes sein. Aber jetzt brauchst du eine Berufung und die Berufung ist in die Nachfolge. Das ist der neue Bund. Jesus möchte dich umgestalten in sein Ebenbild, dass du ein Zeugnis seiner Liebe bist, die du erfahren hast, seiner Güte, und andere erreichst noch in dieser Zeit, während du hier auf dieser Erde bist. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Das hieß dann ganz konkret, Zeuge zu sein. Larry hat immer an der Stiftskirche in Tübingen einen Büchertisch gemacht mit evangelistischer Literatur. Das war damals in. Und der hat gesagt, komm mit, ich brauche Unterstützung. Und damals habe ich bei der Post gearbeitet als Eilbote. Und wenn ich Spätschicht hatte, dann haben wir morgens den Büchertisch gemacht und dann sind dann alle Briefträger sind dann so an mir vorbeigelaufen, wenn sie fertig waren mit ihrem Dienst. Und man kann sich so schlecht hinter einem Tapeziertisch verstecken. Ja, und dann hat es angefangen, ja. Bekenne deinen Glauben. Lade die mal zum Gespräch ein. Das war dann nicht so erfolgreich, weil die wollten schnell zum Postamt und Schluss machen für den Tag. Aber jeder in der Post hat gewusst, der Metzger, ob sie jetzt gesagt haben, der ist in der Sekte oder was auch immer, aber der ist anders. Und mein Zeugnis unter den Arbeitskollegen ist gewachsen, weil denen habe ich nicht das Evangelium um die Ohren gehauen, sondern mit denen bin ich in die Beziehung gegangen. Beim Eilbote ist es so, da werden 5 Bezirke eingeteilt für Tübingen. Und dann hat man mir manchmal halt irgendeinen Eilbrief oder Telegramm unterschoben, wozu ich gar nicht zuständig war. Dann habe ich mir überlegt, dem zahle ich's heim. Der kriegt von mir auch mal was unterschoben. Nee, ich hab's dann nicht gemacht, sondern bin dann extra rausgefahren und hab das zugestellt. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe ja studiert, Sozialpädagogik studiert. Da haben mich die meisten gesagt, was du schaffst bei der Post und hast studiert. Ja, wie kommt das? Und da bist du im Gespräch drin. Und zwar über das, was dich motiviert fürs Leben. Also Zeuge sein. Das zweite war Menschenfurcht ablegen. In Tübingen war es so, dass wir jeden zweiten Sonntag Nachmittag Klinik singen hatten. Da gibt's viele Kliniken in Tübingen, Universitätskliniken, und da sind die zwei Missionare mit einer kleinen Gruppe hingegangen und da hat man gesungen und da hat man dann die Türen von der Station aufgemacht und dann Traktate aufverteilt oder auch kleine Büchlein, je nachdem, in der Augenklinik nicht so sehr, aber bei der Querschnittsgelähmten, den hat man immer, das war die schwierigste Station. Und dann hat einer Zeugnis gegeben. Und plötzlich merke ich da so einen Rübenstoß und sagt Jürgen zu mir, du bist dran. Eins habe ich von dem ersten Zeugnis, das ich da gegeben habe, gelernt. Du musst dich vorbereiten. Ja, aber Menschenfurcht überwinden war ein entscheidender Punkt am Anfang meines Glaubenslebens. Ich habe früher dann auch den Junggläubigen gesagt, so, wenn du bekehrt bist, sag bald deinen Arbeitskollegen, dass du jetzt an Jesus Christus glaubst. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Und der dritte geistliche Vater war aus anderer befreundeten Gemeinde. Der hat mir eine Vision vermittelt, über die eigene Gemeinde hinauszuschauen und zu sehen, Gott braucht Leute überall. Deutschland ist Missionsfeld. Sodass wir dann später von Tübingen weggezogen sind ins Oberschwäbische. Und dann vom Oberschwäbischen 2001 hierher kamen, um hier auch Roland und Christine zu unterstützen. Übrigens haben wir die in Tübingen kennengelernt. Roland hat sich 3 Monate vor mir bekehrt. Und dann kam eine Krise. Die erste schwere Krise, nachdem ich geheiratet habe. 76. Was passiert, wenn der Inge was passiert? Wenn sie aus meinem Leben abgerufen wird, glaube ich dann noch? Bin ich dann noch dabei? Heilssicherheit, 3. Punkt. Ich habe schon Kolosser 1, Vers 13 zitiert. Das Bild hat mir damals sehr geholfen, als ich mit Larry sprach über meine Zerrissenheit, meine Zweifel. Vom Reich der Finsternis versetzt ins Reich des lieben Sohnes. Und er sagt seinen Jüngern in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und die Verdoppelung war, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Dann hat er mir erklärt, was das ewige Leben ist. Hatte ich natürlich vorher keine Ahnung. Und hat mir erklärt, wie Gott mich sieht in seinen Augen. Und dass er mir diese Heilssicherheit zuspricht. Damit ich Werke tun kann, die zuvor von ihm bestimmt sind, so wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt. Und ich nicht immer Werke tun muss, um ja mein Heil festzuhalten. Und der vierte Punkt war dann, die Nachfolge beinhaltet, andere zu Jüngern zu machen. Ich durfte während meines Lebens einige zu Christus führen. Wenige in die Nachfolge und nur einen nach dem 2. Timotheus 2, Vers 2 Prinzip anleiten. Dort heißt es nämlich, sagt Paulus zu dem Timotheus, das, was du von mir gehört hast, das gib anderen weiter, damit sie auch wieder anderen das so weitergeben können. Das 2. Timotheus 2, Vers 2 Prinzip. Während meiner Dienstzeit als Eilbote habe ich mich mit dem Mann befreundet, der einen Schicksalsschlag auch erlitten hat. Seine Frau wurde an seinem Geburtstag von einem betrunkenen Autofahrer zu Tode gefahren. Und er hat geweint, wenn er die Post verteilt hat für die Eilboten. Habe ich gesagt, Vinzenz, was ist los? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat sich dann nach einem halben Jahr bekehrt. Und seine Freundin hatte dann eine andere Frau aus der Verwandtschaft, die er heiraten wollte. Hat er dann evangelisiert und sie hat sich auch bekehrt und sie haben geheiratet, dann in der Tübinger Gemeinde. Ich war damals Diakon in der Gemeinde und ich habe die Kinderarbeit geleitet oder beaufsichtigt und habe ihn sofort in diesen Dienst mit reingenommen. Und er ist gewachsen und wurde auch Diakon. Und später, als wir dann weggezogen sind ins Oberschwäbische, hat er die Kinderarbeit übernommen. Und noch etwas später ist er dann Ältester der Gemeinde geworden. Und das hat mir bestätigt, es ist möglich, das 2. Timotheus 2, Vers 2 Prinzip. Die ersten 25 Jahre meines Glaubenslebens waren die fruchtbarsten. Die haben mich im Glauben am meisten gestärkt. Um auch Krisen, ich habe vorher schon von der ersten Krise gesprochen, Krisen zu bewältigen, die im Leben eines Gläubigen auftauchen. Die sind unabdingbar, Krisen und Verfolgung, sagt Jesus selber. Um in Beziehungen, in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde und in dieser Welt die Chance wahrzunehmen, zu reifen und nicht zu scheitern. Dafür hat der Herr uns auch in diese Welt gestellt, dass wir lernen zu reifen. Kennt ihr das Beispiel von dem Halm? Jedenfalls früher war es so, als es noch keine Halmverkürzer gab in der Landwirtschaft, da ist das Getreide noch fast einen Meter hoch gewachsen. Und da war es so, da haben die Halme, damit die stabiler wurden, dass die nicht von jedem kleinen Wind umgeknickt wurden, haben so Knoten gebildet. Vielleicht erinnert sich nur manche daran, dass da Knoten gab. Das war für die Pflanze schmerzhaft, aber das war stabilisierend, so eine Krise. Und Gott hat uns in der Gemeinde Seelsorger gegeben, Hirten, die sich um unsere Seele kümmern. Er hat uns Tröster gegeben, er hat uns Ratgeber gegeben, mit denen wir Krisen auch bewältigen können. Das war der fünfte Punkt, Krisen zu bewältigen. Prediger 9, Vers 9 heißt es, es ist besser zu zweit als allein. Und in Vers 12 heißt es dann, wenn einer fällt, kann ihm der andere aufhelfen und eine dreifache Schnur bricht nicht so leicht. Oder bricht, wenn was Christus damit meint, bricht nicht. Und der sechste Punkt ist, und den habe ich erst später entdeckt, das Miteinander, das Gesetz Christi, liebet einander, macht den neuen Bund aus. Nicht nur Versammlungen und Gottesdienste besuchen, sondern das Miteinander. Nachfolge und Heiligung sind vielleicht nur in Nordkorea individuell, ohne andere möglich. Bei uns hat Gott die Gemeinde gegeben, dass wir miteinander hinwachsen zu Jesus und uns untereinander unterstützen, so wie diese über 50 Gebote im neuen Bund uns gesagt werden, betet miteinander, lehrt einander, dient einander, seid gastfrei, frei miteinander. Tauscht das Leben des Christus aus miteinander. Das war die Lehre des Herrn Jesus und später von Paulus weitergeführt. Seine Mitarbeiter waren gelehrt und trainiert im Miteinander. Dazu noch eine wunderbare Stelle, die ich lange Zeit auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aus dem Lukas-Evangelium 24. Nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu berichtet uns Lukas diese wunderbare Stelle der Emmaus-Jünger. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander. Und über was haben sie geredet? Übers Wetter? Miteinander von allen diesen Geschehnissen, die haben sich ausgetauscht. Was bedeutet das jetzt, was die Frauen da gesagt haben? Jesus wäre auferstanden. Ist das jetzt die Wende? die wir uns erhofft hatten, dass er jetzt als König erscheint und regiert. Und noch, denke ich, vieles mehr haben die da beredet. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und redete mit ihnen und erklärte ihnen die Schriften und die hatten zu dritt Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. Die ganze Geschichte könnt ihr selber mal nachlesen, wenn es euch interessiert. Aber der 32. Vers und der 33. lese ich noch. Und sie sprachen zueinander, als Jesus dann vor ihren Augen verschwand. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und den Weg, auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht das Herz? Hatten wir nicht Worte des ewigen Lebens gehört und Gemeinschaft untereinander? Denn jetzt sind sie nicht in Emmaus geblieben, sondern in Vers 33 heißt es, und sie standen auf in derselben Stunde, in der Nacht, und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, gemeinsam. Apostelgeschichte sagt uns im Gebet und im Austausch über das, wie man das jetzt auch sehen muss, was da passiert ist. Das ist eine wunderbare Geschichte. Die andere ist noch etwas ernster, als Paulus der Gemeinde in Thessaloniki, der Gemeinde, die am meisten lobt, eine Warnung schickt. Und das lesen wir in dem in dem vierten Kapitel des ersten Briefes. Vers 2. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Welche Gebote hat der ihnen gegeben, Paulus? Die Miteinandergebote, zusammengefasst in dem Gesetz Christi, das heißt, liebet einander, so wie ich euch geliebt habe, dass die anderen draußen sehen, dass ihr euch unterscheidet von ihnen, nämlich an der Liebe, die ihr zueinander habt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und jetzt werden zwei Punkte aufgezählt, was für Heiligung und für das Miteinander, für diese Gebote des Miteinander notwendig ist. Nämlich, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Da geht's um Ehe. Und heutzutage sagen manche Prediger, dass 50% der Brüder mehr oder weniger in Unzucht oder Ehebruch leben, weil sie bestimmte Frauen begehrlich ansehen im Internet. Pornografie. Und dann ist das doch ein Haltegriff des Satans, der dich vom Ziel abbringen will, dass du dich umgestalten lässt zu dem Miteinander in der Gemeinde, um ihm ähnlicher zu werden. Dann ist das doch das Hemmnis, dass es immer schwieriger wird, Brüder in die Verantwortung in die Gemeinde zu bringen, weil sie ja nicht ein Doppelleben führen wollen oder nicht offenbar machen wollen, dass sie ein Doppelleben führen. Dann geht's noch weiter, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in, das ist eine schwierige Auslegungsstelle, im Handel, in den Geschäftsbeziehungen übervorteilt, denn der Herr ist ein Recher für all diese Dinge. Und da geht's um Bruderschaft, dass man nicht Brüder gebraucht, um für sich auch Gewinn zu haben, sondern das Prinzip Jesu zu leben, geben ist seliger als nehmen. Das Prinzip kannst du nur im Miteinander leben und nur im Austausch miteinander. Und Vers 9 heißt es deshalb, Vers 9, um die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Wie sind wir von Gott gelehrt, einander zu lieben? Durch Jesus Christus, der uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Und diese Reinheit, heiliges Leben und Bruderschaft oder Geschwisterschaft fördert Gemeinschaft. Christus lebt auch im anderen Bruder durch den Heiligen Geist, in der anderen Schwester durch den Heiligen Geist. Und es ist Gottes Wille, dass wir einander auferbauen, ermutigen und ermahnen, helfen. Und wenn Porno eine Sucht geworden ist, kommst du alleine da nicht raus. Das weiß ich davon, weil ich mit Spielsüchtigen zu tun hatte und mit Alkoholikern und Medikamentenabhängigen. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige, einer von 100 vielleicht, dass er allein aus so einer Abhängigkeit rauskommt. Und die Gemeinde dazu gegeben ist, dass wir Zweierschaften bilden. Für die Brüder gilt Sprüche 27, Vers 17. Dort heißt es, wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Bruder den anderen. Das Miteinander im neuen Bund. Ist förderlich für das Wachstum untereinander. Und ich mache jetzt noch den Abschluss. Philipper 4, Vers 6 und 7. Jetzt gehe ich zurück zum Anfang. Philipper 4, Vers 6 und 7 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Anliegen vor Gott im Gebet mit Danksagung kund werden. Betet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, regiere eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. An unserer Hochzeit 1956 hat uns Roland und Christine ein Poster geschenkt, wo diese zwei Verse drauf standen. Das Poster ist, glaube ich, beim Umzug nach Kempten 2001 beschädigt worden und kaputt gegangen. Aber der Vers, das Wort Gottes, ist in unserem Herz geblieben und hat uns durchgetragen durch diese Zeit miteinander, sodass wir, so der Herr will und wir leben im Mai, goldene Hochzeit feiern können. Vielleicht tauchen bestimmte Fragen zu manchen Punkten hier auf. Das wäre super, wenn wir in ein gemeinsames Gespräch darüber kämen. Was? Ja, 76. Gut, dass du aufgepasst hast. Wunderbar. Also, mein Angebot, Fragen bei einzelnen Punkten zu besprechen, würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch eine Info. Ich werde mich aus dem Predigtdienst jetzt verabschieden, aus Altersgründen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht helfen möchte, Einzelnen in der Nachfolge, im Wachsen in Christus oder bei Schwierigkeiten, die man so erlebt, auch behilflich zu sein, mit Inge zusammen, einer starken Frau. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, danke für deine Güte und deine Barmherzigkeit in meinem Leben und auch in unserem allem Leben, dass du uns auch heute Morgen zusammengeführt hast, um auf dich zu hören. Ich danke dir so sehr, dass du mein Leben bewahrt hast und geführt hast und Wunder getan hast, Herr. Ich will dich lieben, meine Stärke und ein Zeugnis deiner Liebe auch sein. Schenke Gnade, dass auch andere ermutigt wurden dazu, dass wir das sein wollen und uns gegenseitig auch im Miteinander unterstützen wollen, bevor du wiederkommst. Und wenn jemand dich noch nicht persönlich kennt, Herr Jesus, so schenke Gnade, dass er dich kennenlernen will und anruft, weil du versprichst, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. So sei es. Ich wünsche mir noch zum Schluss das Lied, nicht durch mich, nur durch Christus in mir.